Auf anfangen.
Anfangen, jawohl, ist ja gut.
Attacke.
Ja, endlich sagt's einer. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 93, heute im Gangnam-Style mit Marvin.
Hallo.
Dem Jesus.
Nicht im Gangnam-Style.
Und der tanzenden Alex.
Noch nicht im Gangnam-Style, hallo.
Ach, was war das schön gegen Augsburg. Ich könnte es mir immer wieder angucken. Ihr nicht auch?
Wunderbares Spiel. Also ganz ehrlich, da war die alte Eintracht wieder da, die wir vom Anfang der Saison kannten, die uns in den letzten, gegen Bayern war es auch schon gut. Spiele davor war es ein bisschen schwierig, aber jetzt ist die Eintracht wiedergekommen gegen einen Gegner, der eigentlich auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen hatte, trotz der zwei Gegentore. Das war die Eintracht, wie ich sie mir wünsche. Wie sie offensiv sprühen kann, war unglaublich.
Ja, die Gegentore waren ja eher so aus dem Nichts heraus und auch so ein bisschen selbstverblabbert da an der Stelle. Ja. Wobei der eine Pass, da konntest du nicht viel machen, also...
Nee, aber grundsätzlich war ein wunderbares Spiel. Es fing auch schon gut an. Ne? Siebte Minute ging es auch gleich schon los. Eigentor Mölders, da wurde im Stadion gesagt, Schwegler hätte das Tor geschossen. Er hat ja auch den Freistoß geschossen. War aber halt auch ein unglückliches Ding, oder?
Ich wollte gerade sagen, also dass der den dann so direkt auf das Tor zieht und dann ungünstig vom Pfosten gegen das Knie und dann rein. Also was willst du denn da als Spieler machen?
Also was ich mich gefragt habe, ist, ob er das Ding absichtlich dahingezogen hat oder ob ihm der Schuss, die Flanke schon irgendwie verrutscht ist.
Also ich glaube nicht, dass er den so direkt aufs Tor ziehen wollte. Ich glaube, er wollte ihn schon relativ nah davor, aber meiner Meinung nach war das eher als Flanke ausgelegt als direkter Torschuss.
Denke ich gar nicht. Also ich glaube, der wollte ihn genau so haben, vielleicht 5 Zentimeter weiter nach rechts noch. Ja, dann wäre er nämlich auch direkt reingegangen. Also
glaube ich auch.
Ich glaube schon, dass das sehr bewusst und gewollt so war. Weil wenn es eine Flanke hätte werden sollen, dann hätte es nicht der Schwegler gemacht, sondern dann hätte Ucipka, der ja auch noch bereit stand zum Flanken, dann hätte er sie reingebracht.
Naja, wobei, du machst ja heutzutage schon die Flanken zum Tor hin, damit genau das passiert, dass einer entweder irgendwie einen Fuß hinhält oder nichts berührt und dann das Ding halt so durchrutscht. Also von daher, das weiß ich nicht, nur ich war mir auch nicht ganz so sicher, weil letzte Woche hat ja, glaube ich, der Reus auch gegen Augsburg dieses komische Tor geschossen. Mhm. Von daher, ja, why not? Wäre mal eine Alternative wert und hat sich ja gelohnt.
Also wir machen sowieso viel zu wenig Freistoßtore und dann ist es mal ganz gut, wenn mal ein Tor durch einen Freistoß passiert und in der siebten Minute war das genau zu unserem Vorteil. War halt, wie gesagt, ärgerlich für Mölders, der wieder zurück nach Frankfurt kam. Der war ja nie jetzt bei der Eintracht, aber beim FSV ja relativ erfolgreich. Gerade einen blöden Einstand hat ja sowieso auch erst ein zweites Spiel wieder für Augsburg überhaupt gemacht. Aber gut, so passiert's. Und das hat uns erstmal ganz gut durch die erste Halbzeit gebracht, wobei ich sagen muss, nur weil wir jetzt das Tor geschossen haben, heißt ja nicht, dass wir sonst keine Chancen hatten. Da ging ja dann noch mehr.
Ja, vor allen Dingen, weil Augsburg, also die haben meiner Meinung nach ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Das haben ja jetzt beliebig viele Vereine gezeigt, wie du uns unter Druck setzen kannst. Und die haben nichts von dem umgesetzt, was sie von anderen hätten lernen können. Also die sind weder hart in die Zweikämpfe reingegangen, die waren immer einen Schritt zu weit weg von unseren Spielern. Ist halt jetzt schwer zu beurteilen, ob wir einfach einen Tacken besser gespielt haben und sie deswegen nicht zum Zug kamen oder ob sie es einfach schlecht gemacht haben. Aber die haben, ich habe nichts gesehen von dem, was sie hätten aus anderen Partien, wie zum Beispiel Fürth, wie zum Beispiel Gladbach hätten mitnehmen und lernen können.
Also vielleicht irgendwie nochmal irgendwie mein Gesamtfazit, weil drumherum habe ich jetzt irgendwie extremst viel Euphorie gesehen und ich fand das Spiel von der Eintracht echt gut. Vom Ergebnis natürlich erst rein, aber ich persönlich fand es jetzt nicht so überragend bis so ab der, keine Ahnung, 60. oder 70. Minute, weil vorher war der Auftritt dafür, dass sie geführt haben, relativ nervös. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es gab immer so ein paar Szenen drin, wo das Ding auch irgendwo hätte kippen können und sie sich dann irgendein komisches Teil einfangen. Das war dann nach dem 2-0 ein bisschen besser, aber dann auch wieder, wie dann das Anschlusstor gefallen hat, da war nicht so die hundertprozentige Sicherheit drin.
Ja, das war wieder das kurz vor Ende der Halbzeit, aber das war halt auch, glaube ich, bedingt dadurch, dass halt einfach Rode an der Stelle dann ein bisschen gefehlt hat.
Ja, also über das 2-0 würde ich gerne auch nochmal in ausführlich quatschen, aber so allgemein fand ich den Auftritt jetzt nicht so überragend, einfach weil Augsburg meines Erachtens nach wirklich nicht Bundesliga-reif war. Also die Leistung von Augsburg war vielleicht noch nicht mal zweitligareif. Also, das war einfach echt richtig schlecht.
Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass Augsburg wirklich Probleme haben wird, sich in der Liga zu halten. Allein mit dem, was sie auch gezeigt haben, auch gegen einen direkten Konkurrenten wie die Eintracht. Aber ich sehe das eigentlich anders. Das Einzige, was ich der Mannschaft wirklich vorwerfen kann, also der Eintracht, ist trotz der Tatsache, dass wir 4 Tore geschossen haben, dass wir keine 8 geschossen haben. Das hört sich jetzt total blöd an. Aber wir hatten Chancen auf Chancen. Das war das Einzige. Ich hab so keine Nervosität gespürt. Mir war es so, nach dem 1-0 kam es mir auch so vor, als hätten wir teilweise leichtfertig unsere Chancen vergeben. Ich erinnere mich an einen guten Schuss von Meier, wurde dann geblockt und dann hat Karim Atmullah den Nachschuss gehabt. Das war eine gute Szene. Dann gab es auch noch einen Distanzschuss von Jung. Also es gab vor dem 2-0 noch mehrere Versuche aufs Tor zu schießen, beziehungsweise auch die Chancen herauszuarbeiten, die aber nicht genutzt wurden. Also gerade auch das Ding von Matmur, das Ding hätte er auch mal verwandeln können an einem guten Tag.
Der hatte ja sowieso irgendwie, war ja sowieso ein bisschen der Pechvogel des Tages. Wie viele Torchancen hat er? 5 Stück und keine einzige davon ging rein. Also der hat mir schon sehr leid getan am Ende.
Nee, weil er auch viel gearbeitet hat. Der war schon wesentlich torgefährlicher als die Leute, die normalerweise da vorne im Sturm rumjuxen. Also das war schon okay, er hat halt das Tor nicht getroffen, aber für mich kam das an sich gut rüber. Nach dem 2-0, gut, wie gesagt, Jesus wollte ja dann nochmal ausführlicher angehen, dass wir dann wieder ein 2-1 fangen. Das fand ich halt alles sehr ärgerlich, aber da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt nochmal erst zum 2-0. Jesus, da wolltest du gezielt was zu sagen?
Nee, das 2-0 war herausragend rausgespielt und auch die, dass du richtig auch gemerkt hast, das ist ein geplanter Spielzug, den sie ein paar Mal wohl so gebracht haben oder so geübt haben, weil kurz drauf gab es ja nochmal die Situation, wo fast der gleiche Spielzug nochmal war. Also von daher, das fand ich richtig klasse und das fand ich auch wirklich gut, dass du endlich siehst, da ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Masterplan über dem Spielfeld, weil das habe ich auch die letzten Spiele so ein bisschen vermisst, da war halt nicht so dieses Eintracht-Spiel da.
Ja, also es war wirklich wunderbar. Aber da hat man auch wieder gesehen, was es bedeutet, wenn Takashi Inui wirklich auch wieder zurück zur alten Form gefunden hat. Also ich meine, es war jetzt auch gegen Bayern ja schon besser und jetzt gegen Augsburg war es wieder eindeutig grandios. Also was der wieder für Pässe gespielt hat. Natürlich, das ist auch ein Spieler, der hat noch keine Bundesliga-Erfahrung. Das ist sein erstes Jahr Bundesliga. Das muss man sich auch immer mal wieder vorsagen. Da ist es klar, dass auch mal wieder Downs kommen und so weiter und so fort. Aber was er drauf hat, wenn er auf der Höhe des Geschehens ist, dann ist das schon ein Wahnsinn. So ein Pass war grandios und natürlich auch super verwandelt von Aigner.
Ja.
Naja, also da war ich sehr zufrieden. Aber, wie du schon jetzt gesagt hast, ärgerlich ist natürlich, dass wir uns so ein total dämliches 2-1 einhandeln. Ein 2-1, was eigentlich gar nicht gerechtfertigt war, weil war Augsburg davor überhaupt schon mal vom Tor der Eintracht? Also ich glaube nicht. Nur die Chance, die er dann zum Freistoß geführt hat oder zum Eckball. Da wurde es mal einen Tick gefährlich, aber es war halt sehr, sehr ärgerlich, dass wir dann kurz vor der Pause halt auch das 2-1 kassieren. So typisch unnötig und das war schon mehrmals in der Saison so. Es war auch gegen Hamburg so und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr geärgert in der Pause.
Ja, weil das Schlimme ist, das ist genau das Gegentor, was dir im Prinzip dann nochmal das Genick brechen kann. Ja, weil dann fängst du die 1 vor der Halbzeitpause, der Gegner kriegt irgendwie nochmal die zweite Luft und nach der Halbzeitpause haut der dann irgendwie nochmal das glückliche 2-2 rein und dann bist du wieder in so einem Sog drin, der gar nicht geht. Was ich nicht gesehen habe, ist, ob es eine Ecke war oder nicht, weil da gab es irgendwie auch noch den Streit von wegen, dass es eigentlich gar keine richtige Ecke gewesen wäre. Das habe ich ehrlich gesagt auch im Nachhinein in dieser ganzen Nachberichterstattung nicht gesehen. Nee. Was aber irgendwie total ärgerlich war, ist einfach, dass die Abwehr oder generell die ganze Mannschaft bei der Ecke, wirklich eine Ecke, die direkt vor der Halbzeitpause ist, wo du eigentlich sagst, danach kann der Schiri eigentlich fast abpfeifen, dass du dann so unsortiert bist, dass einfach da das Gegentor fällt. Das ist einfach extrem ärgerlich.
Also ich habe es in der Nachberichterstattung nochmal gesehen, da hatten sie es, ich habe es nämlich lange auch nicht gerafft, warum der hätte aus sein sollen, weil ich war die ganze Zeit der Meinung, weil der Schiri sehr spät gepfiffen hat, dass er da ausgesehen hat, wo der Trappen gefangen hat. Und der stand ja locker einen Meter im Strafraum drin. Und deswegen hatte ich es gar nicht so auf dem Schirm gehabt und auch nicht gerafft. Aber der Ball war wohl weit vorm 16er schon im Aus gewesen. Und da ist er hingekommen. Ich glaube, der Aigner war direkt, nachdem die Ecke ausgeführt wurde, mit dem Fuß dran gewesen. Und dann ist er ins Aus, wieder ins Feld zurückgekommen. Und dann hat ihn der Trapp gefangen. Also der Pfiff, der kam einfach einen Tacken zu spät. Und deswegen habe ich es zur Situation nicht zugeordnet. Aber dann war natürlich High Life da. Der Trapp hat sich aufgeregt. Man war viel zu sehr noch mit der Situation als solches befasst.
Ja.
Dass da ausgepfiffen wurde und dadurch war die Abwehr auch nicht so sortiert, wie sie hätte sein müssen. Hm. Also ich glaube, dass wir in dem Moment einfach mit uns selber beschäftigt waren. Dann, gut, der Oczypka kommt noch dran, werten nicht gut genug ab und dann passiert's halt. Also er war halt aber auch geil geschossen. Ne? Also da ja, gab's klar. Auch, da konntest du in dem Moment konntest du nicht mehr verteidigen.
Das schon, aber ja, dass du das Tor nicht verteidigen kannst, beziehungsweise den Schuss, okay. Aber, und das muss man sagen, wir sind so anfällig bei Ecken und Freistößen. Und gerade bei Ecken, das zieht sich eigentlich schon durch die Saison, dass wir halt immer noch mehr Tore machen. Okay, aber sowas muss auch mal abgestellt werden. Ja? Und du hast vollkommen recht. Also wie gesagt, erstens war es auch, wie Dominik auch eben nochmal bei Twitter geschrieben hat, es war ganz klar, Ecke, das war schon richtig so, wurde schon richtig entschieden. Problem ist halt, dass du auch in dem Moment, wenn du halt einen Eckball gegen dich hast, musst du dich dementsprechend ordnen. Da bringt es auch nichts, dass der Trapp dann rummosert oder so. Die Entscheidung wird dann eh nicht mehr rückgängig gemacht. Das sind so Punkte, gerade vor der Pause, die dürfen eigentlich nicht passieren, weil die Unruhe ins Spiel bringen. Ja? 2-0 ist immer ein scheiß Ergebnis, das habe ich schon milliardenmal gesagt. Das ist auch immer wieder das Gleiche. Du merkst, 2-0 ist kein sicheres Ergebnis, aber ein 2-1 gefällt mir halt auch nicht.
Wem gefällt schon ein 2-1? Vor allen Dingen dann, wie Jesus ja sagt, so kurz vor der Pause, weil du ja dann nie weißt, mit welcher Einstellung dann die gegnerische Mannschaft nachher aus der Pause zurückkommt.
Aber René, du hast ja vorhin schon angeführt, da hat natürlich auch jemand gefehlt, ne? Rode, der dann eigentlich, ich glaube, 5 Minuten vorher schon mehr oder weniger in die Kabine gegangen ist,
behandelt sowas. Wurde.
Ich fand es ja krass, dass der überhaupt wieder zurückkam.
Ich hatte ja echt arge Bedenken, dass der da gar nicht mehr wiederkommt, wo ich dann auch gedacht habe, um Gottes Willen, ein wichtiger Mann wie Rode, der dann jetzt fehlt, gerade bei einem 2-1 dann nachher.
Ich habe das in dem Moment gar nicht so kapiert, weil das Erste, was die medizinische Abteilung gemacht hat, als er auf den Platz kam, waren Pflaster ausgepackt und draufgeklebt. Und in dem Moment hatte ich für mich die Situation schon so ein bisschen abgetan und dachte mir, naja gut, Pflaster drauf, weiter geht's. So richtig bewusst geworden ist mir das erst, als die ersten Pressefuzzis Bilder hochgeladen haben, wo du halt seinen Kopf so komplett blutverschmiert gesehen hast. Und da ist mir erstmal so ein bisschen das Ausmaß bewusst geworden. Ja. Und als er dann auch direkt in die Kabine gegangen ist, da dachte ich mir noch so, hey, warum geht er jetzt in die Kabine? 5 Minuten vorher Pause machen oder was? Also es war mir in dem Moment gar nicht so bewusst. Das habe ich erst in den Bildern hinterher gesehen.
Ja, aber da sah es dann richtig blutig aus im Endeffekt. Ja.
Was waren 6 Stiche oder was?
Ja, irgendwie sowas. Also die hatten ja direkt zum Beginn der Halbzeit hatten sie zumindest 2 Liga-Totale im Bild, wo du ihn dann siehst, wo das Gesicht schon fast nicht mehr gesehen hast. So rot war das alles. Also es sah schon huiuiui.
Wie ein ordentlicher Hardcore-Wrestler, ja. Genauso.
Ja, aber
wie das immer davor ist, ja. Genau an der Stirn, da blutet es am besten, da blutet es am häufigsten. Und da kann man gut mal draufhauen. Also das sah schon richtig übel aus. Und das siehst du halt bei den blonden Haaren von Sebastian Rode sowieso ganz gut. Das zeichnet sich ja dann richtig ab, ja. Naja, aber wie gesagt, dass er wieder zurückkam, fand ich hammerhart und hat ja auch die Einleitung zum 3-1 gegeben. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Hat er den Ball reingeleitet, dann glaube ich zu Aigner war es.
Zu Aigner, der hat dann die Übersicht gehabt und hat dann in die Mitte gelegt zu Meier.
Ja, und da hat es wieder gemeiert, wie so oft in dieser Saison.
Genau, Alex, was sagst du zu dem Thema Meier jetzt?
Ja, also das war glaube ich der Moment, wo ich so meine Einstellung zu Meier mal überdacht habe. Also ich habe ja in der letzten Saison habe ich immer gesagt, naja, typischer Zweitligaspieler halt, wenn er Platz hat, dann bringt er seine Leistung. Aber der hat mich jetzt, es hat Jahre gedauert, aber er hat es geschafft, mich eines Besseren zu belehren und ich könnte mich eventuell tatsächlich noch zu einem kleinen Meier-Fan entwickeln. Also das ist ja tatsächlich ein Traum.
Aber auch wie das Tor gespielt wurde, war doch grandios, oder?
Also der Spielzug war klasse
ja. Und
wie er ihn reingemacht hat auch. Also wenn du dir auch nochmal die Flugkurve nachher in der Wiederholung anschaust, die sie genommen hat, der ist ja ein bisschen rechts gestartet, naja, ein bisschen links reingedreht. Also den hat er schon klasse verwandelt und der Spielzug, der war halt echt aus dem Bilderbuch.
Jesus, wie Barcelona oder was meinst du?
Das ist auch nochmal ein schönes Stichwort, weil irgendwie, ich glaube, der Kollege Fischer hat ja diesen...
Fischer Speed, genau.
Oh Gott, genau, hat ja diesen Spruch irgendwie Eintracht Barcelona, ich persönlich extremst wirklich fremdschämerisch finde. Ja. Also wirklich die Interviews mit Fischer sind, finde ich, einfach echt peinlich teilweise im Moment. weil so der Vergleich und das Geschwätz drumherum, das geht so gar nicht. Aber
das ist halt mal was anderes. Also der bringt halt immer mal noch ein Stück andere Farbe mit ins Spiel. Ja. Die Interviews, die mit den Spielern geführt werden und die mit dem Fee geführt werden und mit dem Bruchhagen und auch mit dem Hellmann, also das ist ja alles nur noch ein und dasselbe Geseier.
Ach, gestern hat gestern einer... Interviews, dass die Interviews mit Fee zum Beispiel durchaus okay sind. Also
Pressekonferenzen mit Fee sind halt auch immer witzig, das stimmt schon.
Ja, aber der Fischer bringt nochmal ein hier anderes Ding Skippe, rein. Da haben wir mit Skippe schon irgendwie was ganz anderes erlebt. Nee, aber also jetzt unabhängig vom Fischer nochmal zu dem Spielzug. Ich fand den Spielzug auch erst rein, weil wie ich es vorhin schon gesagt habe, du siehst, das ist jetzt kein Zufall. Also, dass der Ball irgendwie so gelaufen ist, das war kein Zufall, sondern es ist halt hart erarbeitet und das Ergebnis von gutem Training. Und ich habe jahrelang noch in meinem Blog damals auch immer wieder kritisiert, dass die Eintracht nicht in der Lage ist, einen Konter zu spielen. Was eigentlich total simpel ist, weil das kannst du echt trainieren. Ja, ist ja irgendwie, was weiß ich. Beim Basketball machst du ja auch Fastbreak-Training. Das heißt, jeder weiß genau, wo er zu stehen hat, wo muss der Ball hingehen und so weiter. Und dass du das jetzt endlich mal wirklich in mehreren Spielzügen wiederholt siehst mit Systemen, dass jeder weiß, wo er hinlaufen muss, das ist schon echt genial.
Ja, das war schon ein toller Spielzug. Aber was freut mich halt auch, weil es eine gewisse Spielkultur ist, die der Eintracht gerade in dieser Saison entwickelt hat und die halt auch nochmal ein Plus darstellt zu den vergangenen Saisons. Ich meine, Zweitligasaison hier und da, aber auch gerade in der ersten Liga. Es ist einfach mehr Spielkultur im System und du gehst auch gern zur Eintracht und solche Spielzüge, die sieht man dann halt besonders gern. Ne?
Also, was ich auch nochmal sagen muss hier zum Thema Meier abloben und so weiter, ich habe irgendwie ja noch einen Blog-Eintrag in der Feder, auch passend dazu. Was ich echt nochmal erstaunlich finde, ist, dass er es wirklich in den letzten anderthalb Jahren nochmal geschafft hat, nochmal besser zu werden. Und das mit, wie alt ist er? 28, 29?
29.
Also, dass du wirklich bei ihm nochmal merkst, der hat echt nochmal eine Schippe draufgepackt. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Weil,
das ist in unserem Alter, ne?
Absolut. Ja. Genau. also, ich meine, haben wir ja auch noch im Laufe des Jahres eine Schippe draufgepackt, aber naja, anyways. Das finde ich wirklich einfach erstaunlich, dass du wirklich nochmal eine Entwicklung bei ihm feststellst. Und das ist schon richtig cool. Den Sprung, den er jetzt nochmal gemacht hat, zu wirklich einem Leader, den habe ich ihm auch gar nicht zugetraut.
Ich habe es auch letztes Jahr immer auf die zweite Liga geschoben und mir gesagt, okay, der ist in der zweiten Liga überragend und in der ersten Liga werden wir den alten Meier wiedersehen. Das habe ich ihm nicht zugetraut und das habe ich auch nicht erwartet. Und da muss ich jetzt halt einfach, da muss ich mich revidieren. Der spielt bislang eine überragende Saison. Das ist halt schon ein Traum.
Auf jeden Fall. Denkt ihr, es hängt aber auch echt viel mit Fee zusammen, oder? Ich habe jetzt auch gelesen, dass Fee ihn ja anscheinend damals schon nach Stuttgart holen wollte. Das heißt, er kennt ihn anscheinend auch länger. Es wirkt wirklich jetzt, so. Ja.
Bitte? Wo hast denn das jetzt her? Weil da habe ich ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass das so eine typische, da wird nochmal eine Sau durchs Dorf gejagt, von wegen Fee fand ihn schon immer toll, weil diese Stuttgart-Avancen von damals, die habe ich damals nie auf dem Zettel gehabt.
Die habe ich auch nicht auf dem Zettel gehabt, aber ich habe
jetzt Fee hat es auch selber gesagt.
Und ich habe einfach mal der FR vertraut.
Nee, also FR hat es in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es in der Pressekonferenz war oder bei Sky 90.
Okay.
Also er hat es in den letzten Wochen, ich weiß nicht mehr wo, aber es kam aus seinem Mund.
Na siehst du, dann sollten wir das mal auch mal glauben. Aber zeigt, dass Fee sich also auch mit Meier auseinandergesetzt hat, hat ihm ja auch mehr Verantwortung übertragen. Und zack, also die Saison, die er bisher spielt, trotz der Tatsache, dass wir einen Stürmer haben oder Stürmer haben, die keine Stürmer sind oder zumindest keine Stürmertore schießen, haben wir wenigstens die Männer da hinten, wie in Meier, der ein ums andere Mal das Tor richtig gut trifft.
Und um es mal so zu sagen, und zack, läuft der Dachs.
Auf jeden Fall. Was?
Also ich glaube, derjenige, der den meisten Anteil daran hat, ist immer noch der Funkel. Ne? Also offensiv war der Meier schon immer stark. Der Funkel hat ihm die Sechserarbeit beigebracht. Jetzt ist Meier vorne und hinten gut. Der war's.
Ja.
Eigentlich war es Skibbe, weil der hat nochmal so richtig Technik beigebracht.
Ja, es gibt wahrscheinlich nur Sauftechnik. Wie schnell kann ich kurze Echsen oder so, ja? Also ich glaube, das war das Einzige, was Skippe seinen Männern vielleicht hätte beibringen können. Ansonsten ist da relativ wenig bei rumgekommen. Aber gut, sei es
wie es funktioniert. Wenn es funktioniert.
Ja, wenn es funktioniert. Das,
da der Marvin ja das richtige Studium hat, kann er sich so Sprüche erlauben.
Ja, absolut.
Und sich im Zweifel selbst verteidigen.
Das ist der Plan. Ja, ich denke, es wird auch irgendwann auf kurz oder lang genau darauf hinauslaufen. Aber gut, schnell wieder zurück zum Spiel. Meier hat ja direkt danach eigentlich noch die Chance gehabt, es 4-1 zu machen. Auch ein schöner Schuss, der dann irgendwie leider, ich glaube, der wurde dann gehalten. Ja. Aber dann kam es doch irgendwie wieder zu einem Gegentor.
Ja, also das Gegentor, das 3-2 war so ein Tor, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, so, wo kam das jetzt her? Wer hat denn das jetzt erfunden? Weil eigentlich unmöglich, dass Augsburg tatsächlich da nochmal einen ordentlichen Spielzug hinbekommt. Und das ist aber genau, es sind so diese Momente, wo du so denkst, ein Gegner, der eigentlich schon mehr als tot ist, wird durch so eine Unkonzentriertheit in der Abwehr wieder aufgebaut. Und das ist einfach ärgerlich gewesen.
Ja, vor allen Dingen, also der Eigner, der hätte den Ball da nicht verlieren müssen. Der hat 100 Optionen gehabt, hat sich festgetribbelt. Was passiert war, war, dass ein Jung schon wieder vor dem Eigner stand. Das heißt, der Eigner war im Prinzip derjenige, der am weitesten hinten gestanden hat auf der rechten Seite. Und dann waren wir natürlich hinten brutal offen. Und das sind, glaube ich, genau die Fehler, die ein Fee auch immer anspricht, wo er sagt, das toleriere ich, weil das ist unser Spiel. Und wenn so ein Fehler passiert, sind wir halt hinten offen wie ein Scheunentor. Aber das ist halt tatsächlich extrem dämlich. Hast du auch gesehen auf dem Platz, nachdem das Tor gefallen ist, der Schwegler hat sich als erstes rumgedreht und hat einen Eigner angeschrien.
Ja.
Aber vollkommen zu Recht auch, weil das, wie du gesagt hast, war eine Fahrlässigkeit vom Eigner. Ich meine, er hat ja ein Tor geschossen, alles gut und schön, aber das war halt einfach blöd, weil du bringst die total unnötig und auch total unverdient wieder, sag ich mal, im Ergebnis ran. Ja, ich meine, Augsburg hatte sonst wirklich gar keine Spielanteile und die waren wirklich unglaublich schlecht eigentlich, aber so ein Tor können sie halt selbst auch machen. Haben sie das mal gut ausgenutzt. Aber gut, es hat ja zum Glück keine negativen Konsequenzen gehabt. Die Eintracht hat ja dann auch wieder nach vorne schön gespielt, wollte dann das 4-2 erzielen und irgendwann ist es dann auch so gekommen. Wie sah das für euch aus? War das Elfmeter?
Also für mich definitiv nein. Ich hatte es, glaube ich, relativ direkt als Tweet und auch im Blogpost so formuliert, wenn du die Eintrachtbrille absetzt und einfach irgendwie neutral bist, dann war das definitiv kein Elfmeter, weil der Typ kriegt das Ding, den Ball an, die Hand angeschossen, kann im Fallen da gar nichts machen. Also da haben wir echt Glück gehabt.
Für mich war es.
Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also im ersten Moment habe ich halt auch da nicht gerafft, wo es überhaupt herkommt, weil der Pfiff relativ spät kam und für mich war das halt, also ich habe es halt überhaupt nicht gesehen. Aber in den Wiederholungen, also er hat die Hand halt oben. Er ist im Fallen und die Hand ist aber nach oben gestreckt und da gehört sie halt nicht hin. Also im 16er argumentierst du halt oft, wenn die Arme oder die Hände am Körper sind, kannst du nichts dagegen machen. Aber viel weiter weg vom Körper hätte die Hand nicht sein können. Und natürlich kriegt er sie da angeschossen,
ja.
Aber da ist keine Hand. Und in dem Moment ist es halt schon, also ich sag mal, den musst du nicht geben, aber ein Argument dafür findest du auf jeden Fall. Ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Nee, das ja, aber du findest auch Argumente dagegen, wie Jesus schon sagte, der ist im Fallen, was machst du im Fallen? Automatisch die Hand hochreißen. Also,
ja, klar.
Also das ist eine schwierige Situation. Man hätte ihn auch, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn man ihn nicht gegeben hätte. Ja.
Aber jetzt wurde er gegeben und dann hat Meier den auch reingemacht. Ich muss sagen, ich war am Donnerstag ja mit Roberto beim Training. Und da haben wir dann schon gesehen, dass zwei Leute Elfmeterschießen geübt haben. Das war einmal der Eigner und einmal der Meier. Der Meier hat ja auch öfter verwandelt. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch geplant war, jetzt einen Elfmeter zu bekommen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat der Meier den Ball dann auch genauso verwandelt, wie es im Training war. Kurzer Anlauf bin ich ja eigentlich normalerweise kein Fan von, aber wenn man das Tor macht, dann ist es okay.
Ich habe es nicht gesehen, ich habe mich weggedreht, ich habe weggeguckt. Ich war aber nicht die Einzige, weil ich habe nachher in der Zusammenfassung gesehen, auch der Fee hat seinen Kopf in den Händen begraben und ja. Hat im Prinzip nur die Reaktion abgewartet und gehört, was passiert. Und genauso habe ich es auch gemacht, weil auch wenn ich 20 Minuten vorher zum Meier-Fan avanciert bin, in dem Moment war dann halt das Vertrauen erstmal weg.
Ja, ist ja dann auch selbst noch hingefallen, ja, mit seinem Schuss. Aber ich meine, Hauptsache du machst es halt.
Aber geil gemacht, also der war unhaltbar, ne? Der war halb hoch, da konnte keiner was machen und da war halt auch noch richtig Dampf hinter. Und das für so einen halben Meter Anlauf, da hat er erst noch vorgetäuscht. Also allein wie er ihn geschossen hat, wenn das Ding vorbeigegangen wäre, dann hätte ich glaube alle Meierlorbeeren erstmal wieder weggenommen. Mir gedacht, Alter, wie kann man so ein Ding so fahrlässig ohne Anlauf so verdaddeln? Aber das hat er richtig geil gemacht.
Aber von der Richtung her ist das schon so seine Ecke. Also so links halb hoch, das ist schon so seine Lieblingsrichtung, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ich habe seine anderen Elfer gar nicht so auf
der Doch, ich meine, den letzten, den er kurz davor geschossen hätte, der wäre auch so in die Richtung gegangen.
Wann war das letzte Mal?
Gegen Hoffenheim.
Ja.
Ah, okay. Naja, aber es ist trotzdem schon ein Weilchen her. Bekommen wir jetzt auch nicht jede Woche einen Elfmeter, ne?
Nee, aber du hast doch letzte Woche gefordert, dass man auch mal einen Elfmeter rausholen muss.
Ja, oder? Ich bin komplett
gefordert und direkt im Training gemacht und jetzt.
Gelernt und direkt umgesetzt im Spiel. Was willst du mehr?
Auf jeden Fall. Und ich meine, der Eintracht hat ja die ganze Zeit, wie gesagt, auch noch am 3-2 noch richtig gut nach vorne gespielt. Es gab auch nach dem 4-2, glaube ich, nochmal die eine oder andere Chance. Also das war schon schön. Also du hast auch gemerkt, die wollten halt auch noch. Ja. Und
also ich fand danach war nochmal, also da muss ich mir so das Recht geben, was er ganz am Anfang gesagt hat, da ist nochmal so ein kleiner, also entweder ein Knoten geplatzt oder die Augsburger haben sich tatsächlich komplett aufgegeben. So in den letzten 20 Minuten kamen nochmal ein paar richtig geile Sachen zustande. Ja, ja. Celozzi, die Chance, die er sich da rausgespielt hat.
Dass er das Ding auch nicht macht, ja?
Ja, er hätte in die Mitte geben müssen. In der Mitte standen, ich glaube, der Matmur, der hätte nur reinschieben müssen. Boah, aber gut, bei einem Spielstand von 4-2, da kannst du auch mal ein bisschen was probieren. Da kannst du auch als Einwechselspieler mal selber draufhalten. Da verstehe ich ihn auch, wenn er reinkommt, das war seine Chance, auch mal was zu tun. Da habe ich auch Verständnis dafür, dass er nicht in die Mitte, da kann er mal Egoist sein und uns probieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, es gab noch Chancen. Ist ja auch schon so, ist auch schön so eigentlich. Normalerweise so 4-2 und dann ist es in den letzten 15 Minuten gar nichts mehr. Also so konnten wir es dann nicht sehen. Also es war schon ein Spiel, da haben die Fans wirklich viel geboten bekommen. Ich finde, ein Aufwärtstrieb, ich hoffe, dass es einigermaßen so weitergeht, ne?
Ja, und vor allen Dingen hätte Celozzi es reingemacht, ständen wir jetzt auf Tabellenplatz 2.
Ach was, okay.
Das stimmt, ja.
Stimmt, ja.
Sind ja, so dann wären wir in der Tordifferenz und in der in Punkten und Tordifferenz gleich mit Schalke, haben wir mehr Tore geschossen und wären dann an denen vorbeigezogen und ins nächste Spiel als Gejagter gegangen und nicht als der Jäger.
Dann ist es mir aber fast lieber so.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt die Frage, was ist da jetzt besser? Also ich gehe da auch lieber als Jäger als Gejagter rein.
Ändert, glaube ich, nicht viel. Ist, glaube ich, Wurst wie Käse, oder?
Ja, im Endeffekt schon. Wie seht ihr denn die Partie? Das wird natürlich schon ein Tough Cookie im Endeffekt, ne? Gegen Schalke, auf Schalke.
Ja, aber im Endeffekt mal ganz im Ernst, also auch was im Moment jetzt so, ja, wir müssen jetzt gegen Schalke gewinnen, weil dann vor Schalke in der Tabelle. Also mir ist das Spiel prinzipiell Jacke wie Hose. Also ich meine, es ist Schalke, worüber reden wir jetzt hier gerade? Wir wollen ja nicht, also unser Ziel ist ja nicht Zweiter werden. Wenn wir Punkte mitnehmen, super, aber das sind Bonuspunkte und das ist Zucker, wenn wir sie holen. Wenn wir mit dem Spiel ohne Punkte heimfahren, so what?
Ja, ich denke auch, dass es im Endeffekt niemand traurig sein wird oder total traurig sein wird, wenn wir das Spiel jetzt nicht gewinnen oder wenn wir verlieren. Das ist schon okay. Aber ich denke, es ist auch wieder für die Spieler ein gewisser Anreiz. Tabellenzweiter Schalke ist auch eine Hausnummer im Endeffekt. Da werden die Spieler sich auch wieder von ihrer besten Seite, denke ich mal, zeigen wollen. Und gegen Schalke, denke ich, ist auch theoretisch schon was möglich. Zumindest, dass du einen Punkt mitnimmst. Die sind nicht ganz so dominant wie die Bayern. Du siehst, die verlieren auch mal die ein oder andere Partie. Die haben jetzt gegen Bayer Leverkusen verloren. Also ich kenne eine Mannschaft, die gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat.
Ja.
Natürlich ist was drin. Also ich glaube, in keinem Spiel in dieser Saison ist für uns nichts drin. Den Status haben wir uns auf jeden Fall erreicht, dass in jedem Spiel was möglich ist. Und ich glaube auch, dass wir gegen Schalke Punkte holen können. Aber ich bin noch nicht bewusst drum, wenn wir es nicht machen. Ich habe noch 2 Spiele auf der Uhr, da ist es wichtig. Und das ist Mainz und Düsseldorf. Aus den beiden Spielen würde ich gerne noch 6 Punkte holen und der Rest, das ist die Kür, nicht mehr die Pflicht.
Ja, aber einen Punkt will ich in Schalke schon mindestens mitnehmen. Also so viel Ehrgeiz hat sich jetzt bei mir mittlerweile entwickelt nach den ganzen Spielen. Also ohne Punkt will ich da eigentlich ungern rausgehen. Ja, auch wenn
auch Schalke ist, ne?
Ja, also auch wenn die anderen Spiele wichtiger sind, aber so ganz ohne Punkt daheim zu fahren, nee, das gefällt mir gar nicht.
Ja, du musst halt auch sehen, ich meine, du kannst halt auch abrutschen, ne? Also ich meine, wenn wir das Spiel jetzt hier verlieren und dann punktet vielleicht Dortmund und dann ist und Leverkusen macht auch einen Dreier, dann bist du auch wieder auf der 5, ne? Das ist dann auch ein bisschen schade. Also mir gefällt die dritte Position und ich nehme auch die zweite Position, wenn Schalke jetzt nicht gewinnen will oder sogar verlieren will. Das ist auch okay, ja? Aber halt wirklich wieder so runterrutschen auch, naja. Solange es so ist.
Die Frage ist halt, mit wie viel Gas gehen wir wirklich da rein, weil nächste Woche wird halt auch so ein bisschen anstrengender, weil Dienstag ja dann schon das Heimspiel gegen Mainz ansteht. Also die Termine sind ja jetzt auch wieder relativ eng.
Ah, glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Also was die Mannschaft dieses Jahr insgesamt gezeigt hat, ist, dass sie konditionell wirklich in Topform sind. Und ich glaube nicht, dass es uns viel ausmacht, jetzt mal eine englische Woche zu spielen. Ich meine, wenn wir hier davon reden, ja, die 2 gefällt uns gut, die 3 gefällt uns gut und die 5 ist eigentlich nicht mehr so schön, dann haben wir so Themen öfter, wie dass wir auch unter der Woche mal spielen müssen nächstes Jahr.
Nee, das ist klar, aber die Frage ist halt, welchem Spiel misst du mehr Priorität bei? gehst du das Risiko ein und sagst, in Schalke nehme ich nur einen Punkt mit oder gehe ohne einen heim, aber das Ding in Mainz oder gegen Mainz darf ich halt auf keinen Fall versieben.
Das ist wirklich die Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, du wirst Spieler von der Eintracht haben, die wissen, dass sie jetzt auf Schalke ein riesen Publikum auch haben und gegen Schalke zu spielen bedeutet auch gleichzeitig international schon eine gewisse Aufmerksamkeit zu haben. Ich denke, die sind da automatisch total motiviert und dann gibt es nichts Besseres, als auch, selbst wenn ich ein bisschen müde bin, 2-3 Tage später wieder gegen eine Mannschaft zu spielen, wo ich weiß, dass es zu Hause komplett brennt. Das Problem wäre viel eher, wenn wir jetzt gegen am Dienstag oder so gegen Augsburg spielen würden oder so. Aber du hast jetzt 2 Spiele, da geht es um relativ viel, auch prestigeträchtig. Ich denke, die sind in beiden Spielen total top motiviert. Ich denke nicht, dass da irgendeiner motivationstechnisch abfallen wird, weil das beide Partien sind, die seine Reize haben. Also ich sehe da gar kein Problem, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch nicht, dass die Frage überhaupt aufkommen wird. Also ich glaube, ja, das wären alle 3 Spiele, die jetzt nacheinander kommen, also sowohl Schalke als auch zu Hause gegen Mainz, dann kommt ja direkt auswärts am Freitag schon wieder Düsseldorf. Hm. Das gibt 3 Vollgasspiele. Und da wird, glaube ich, nicht unterschieden mit, naja, das ist jetzt nicht so, danach ist ein bisschen wichtiger, danach ist nochmal richtig wichtig. Also ich glaube, die Ansage wird sein, voll Gas geben. Und die einzige Frage, die sich stellt, ist, wer kann 3 Spiele innerhalb einer Woche tatsächlich 100% seiner Leistung abrufen?
Ja. Also ich glaube, was auch spannend ist, ist an den, wenn es einen Kritikpunkt gibt, an den ich gerne mal bei Fee anbringe, dass er irgendwie zu wenig wechselt oder dass er auch im Zweifel ein zu kleines Wechselkontingent hat, weil die anderen irgendwie zu stark abfallen. Also es ist wirklich schon mal eine Frage, ob du hingehen kannst und sagen kannst, du kannst einfach mal in der 30. In 30 Minuten vor Schluss, also in der 60. oder so, mal ein bisschen durchwechseln und eben nicht die gleiche Elf dauernd durchspielen lassen. Weil ich glaube schon, dass es passieren kann, dass spätestens irgendwie so beim Düsseldorf-Spiel, dass einfach dann so ein bisschen die Frische fehlt. Und von daher, wenn du so ein bisschen mehr Schwung reinbringen könntest, dass sich die Mannschaft nicht so überspielt, dann wäre es schon nicht so schlecht.
Ja, das wäre wichtig, aber man muss dann auch sagen, dass ja auch die anderen Mannschaften, also jetzt gerade auch Schalke zum Beispiel, auch viel zu tun haben momentan. Ne? Die müssen auch morgen wieder rangehen. Da geht es gegen Olympiakos Piräus. Die wollen sich auch in der Champions League, wollen sie auch in die nächste Runde. Das ist, kann vielleicht auch für uns ein Vorteil sein. Wer weiß, was da passiert. Vielleicht verletzt sich wieder der eine oder andere. Vielleicht fällt ja momentan auch schon aus. Also das sind auch Spiele, da sind auch so Nebeneffekte, die können natürlich auch uns in die Karten spielen. Aber wie Jesus halt auch schon richtig gesagt hat, gerade so nach 2-3 Spielen oder 2 Spielen innerhalb relativ kurzer Zeit, da wird vielleicht auch der eine oder andere ausfallen. Dann müssen wir halt sehen, wie gut der Ersatz halt ist. Ne?
Ja, aber ich glaube, wir haben da schon 1-2 Optionen. Also zum einen hoffe ich ja immer noch auf den Einsatz von einem anderen Stürmer nochmal, also dass der Doshko Imara nochmal zum Zug kommt oder zumindest auch mal mit in den Kader genommen wird. Zum anderen hat der Fee heute in irgendeinem Interview auch gesagt, dass ihm der Ocean wieder frischer erscheint nach seiner 2 Spieltage Pause auf der Bank. Was da dran ist und ob die bisschen mehr Frische langt oder auch nicht, das sehen wir mal noch. Aber Celozzi hat ja mittlerweile auch gezeigt, dass er immer für was gut ist. Den kannst du ja bringen, wann du willst. Also wann immer der bis jetzt reingekommen ist, hat der Leben in die Bude gebracht.
Ja, und das wäre genau so ein Wechsel, wo ich sagen würde, dann kannst du im Zweifel bei irgendeinem von den Spielen, außer sie sind halt irgendwie komplett auf der Kippe, auch wirklich mal sagen, dann bringst du den halt schon mal zur Halbzeit. Oder lässt ihn auch mal von Anfang an ran und parkst dafür irgendwie einen Eigner oder einen Jungen, der ja auch viel spielt, einfach auch mal für ein Spiel auf der Bank. Ja, ist dann halt so.
Sehe ich aber eher als Kandidat den Eigner, weil der Junge, also der hat ja auch letztes Jahr jedes Spiel gemacht, jetzt bis auf das letzte, glaube. Also das ist ja schon ein Konditionstier. Der Eigner
dass der Junge zwischendurch immer mal wieder einen Durchhänger hatte, wo er einfach einige Spiele wirklich richtig schlecht gespielt hat, auch in der zweiten Liga, wo ich immer schon das Gefühl hatte, dass er ein bisschen überspielt ist und einfach da so die letzte Frische und gerade in seinem Spiel so die ersten 10, 15 Meter mit Vollgas rangehen, dass ihm das schon ein bisschen abgegangen ist.
Ja, wobei es momentan ist wieder deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Also ich muss halt sagen, gerade wenn jetzt hier Jung angesprochen wird, ist es für mich ein Spieler, der auch in den letzten paar Spielen nochmal einen deutlichen Aufwärtstrend bekommen hat und auch offensiv wesentlich aggressiver zu Werke geht. Auch gegen Augsburg hat er seine Chance und sein Heil in der Offensive gesucht. Da gab es auch wieder mehr Torabschlüsse. Das waren Dinge, die du in der zweiten Liga-Saison noch gar nicht so häufig gesehen hast, wo du eigentlich ihm auch die Möglichkeit hättest geben können, weiter nach vorne zu rücken. Für mich ist es jetzt so, als hätte er jetzt auch, wäre jetzt dabei, nochmal diesen Sprung zu machen, auch mehrere Tore zu erzielen. Bin da sehr positiv.
Ja, ich auch. Also ich hatte ja mit Jesus ein bisschen auf Twitter schon mal andiskutiert gehabt. Ich sehe auch eine große Entwicklung beim Jungen, weil ich finde, sein Spiel ist deutlich variabler geworden und offensiv stärker. Also du hast ihn zum Beispiel auch jetzt mal in ein paar Situationen gesehen, wo er auf einmal auf links zu finden war. Also dass er halt tatsächlich auch nochmal den Weg quer rüber gesucht hat, um damit auszuhelfen. Also er ist nicht mehr die Spielzüge sind nicht mehr nur die, die er damals vom Ochs gelernt hat, einfach stur nach vorne mitlaufen, sondern da ist schon ein bisschen Abwechslung auch reingekommen und in der Offensive ist er deutlich stärker geworden. Und das ist ja der Punkt, an dem man noch ein bisschen arbeiten kann, nämlich seine Offensivqualitäten. Hinten steht er ja sowieso sicher wie eine Eins und nach vorne ist ja der Punkt, wo er dran arbeiten kann und da habe ich auch Sprünge nach vorne gesehen.
Ja. Und jetzt nochmal gerade zu der Drei-Spiele-Thematik. Marc hat mir gerade hier bei Twitter geschrieben, Jung hätte gestern beim Handspiel, genau, hat er gemeint, er spielt am liebsten dreimal die Woche. Also, wenn das sein Anspruch ist, dann ist er gern dazu angehalten, dazu beizutragen, dass wir nächste Saison wirklich dreimal die Woche öfter spielen.
Absolut.
Ja.
Feine Angelegenheit. Ja, was gibt's noch für Spiel gegen Schalke, was zu sagen? Natürlich, Jones dürfte diesmal nicht gesperrt sein, oder wie sieht's aus?
Ich glaube derzeit nicht, nee.
Ja, also dann gibt's ein Wiedersehen mit der Alten. Naja, man weiß nicht so genau, ob's noch lieb ist.
Von welcher Seite, bitteschön?
Ich wollte gerade sagen, wer liebt hier wo wen?
Ja.
Ach du, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch gewisse Sympathien von Jones gegenüber der Eintracht gibt, oder seht ihr das nicht so?
Nee, das ist aber sehr nicht einseitig.
Ja,
nee, ich aber auch sehr, von Jones glaube ich nicht.
Nee, das glaubst du?
Nein, dafür ist er irgendwie, ist dem eigentlich alles scheißegal, solange irgendwie, keine Ahnung, das Scheckheft stimmt.
Ja.
Das glaube ich nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, wenn er irgendwann mit, keine Ahnung, so 37, so Andi Möller-mäßig nochmal so eine letzte Anstellung, dass er sich dann nochmal bei der Eintracht anbietet, aber dann kann er von mir aus gerne zum FSV gehen oder irgendwie zum Kickers oder so ein Scheiß.
Oder hier TSV Jüst oder so.
Ja.
Mit Ansgar, dem weißen Brasilianer.
Ja. Wobei,
wo wir gerade eben beim Heimspiel waren, der war halt gestern Abend auch da und da hatten sie es nochmal gezeigt, deswegen kam ich gerade drauf.
Ah ja, okay. Naja, gut. Aber gut, ich weiß nicht, Jones, ihr seht, das hatten wir ja schon vor, glaube ich, 2 Jahren oder so. Das habt ihr ja noch relativ eindeutige Positionen. Ich würde mich da immer noch mal erweichen lassen. Aber gut, ich denke, das wird eh nicht mehr dazu kommen. Wird aber auf alle Fälle interessant zu sehen sein, wie die Eintracht halt gegen FC Schalke 04, auch eine relativ spielstarke Mannschaft mit einer guten Abwehr, bestehen kann.
Also ihr habt es ja vorhin schon mal gesagt, auf Schalke hast du definitiv eine Chance und so sicher finde ich Schalke jetzt auch nicht. Also ich finde, dass Schalke auch einfach einen extremst guten Lauf hat und da jetzt irgendwie als Zweiter steht, weil sie einfach von der Spielanlage meiner Meinung nach nicht besser als irgendwie UEFA-Cup-Ränge sind. Also so dafür sehe ich einfach in der Mannschaft zu viele Baustellen. Von daher, letzte Woche, beziehungsweise jetzt hier gegen Leverkusen, war ja auch ein bisschen schlechte Stimmung da im Team. Wenn es morgen ein bisschen unglücklich läuft gegen Piräus, dann würde ich sagen, stehen sie gegen die Eintracht gut unter Druck. Und auf Schalke wird ja dann auch schnell mal irgendwie das Publikum maulig und fängt dann auch an, die eigene Mannschaft auszupfeifen. Ja, von daher, da geht definitiv was.
Ja, gut. Das ist gut möglich. Ja, gerade halt, ja, wenn es eh nicht läuft. Gegen Leverkusen, fand ich, war es ja teilweise, ich weiß nicht, kam mir irgendwie auch so ein bisschen seelenlos vor, aber ich kann es eigentlich nicht mehr verstehen, weil die Saison für Schalke momentan läuft ja überaus erfolgreich und auch der Saisonstart war ziemlich gut, war einer der besten Saisonstarts von Schalke aller Zeiten. Dass es wieder nicht zur deutschen Meisterschaft reicht, ich denke, das weiß ja jetzt eh schon jeder. Ich denke eher, dass da Dortmund vielleicht im Laufe der Zeit wieder nach oben kommt, sonst sehe ich da ehrlich gesagt auch keinen Konkurrenten, der den Bayern irgendwie dauerhaft das Wasser reichen kann. Aber wenn Schalke wieder auf Platz 3 oder so landet und wieder in die Champions League kommt, dann beschwert sich da wahrscheinlich normalerweise auch keine. Aber ich weiß nicht, wie dieses Gefühl der Schalke-Fans halt ist. Das ist wahrscheinlich ein anderes Selbstverständnis.
ja, ist von auszugehen, dass die da ein anderes Selbstverständnis haben. Aber Jesus schon sagte, wenn es nicht läuft, nicht gut läuft, dann hast du da halt auch schnell mal Gegenwind. Und das kann sich dann natürlich auch positiv für uns auswirken.
Genau. Was meint ihr denn von Tipps her?
Ich fange mal an und ich gehe davon aus, dass wir mit einem 2-1 für uns da nach Hause marschieren.
Ich bleib mal so ein bisschen der negative Touch hier. Hat sich bezahlt gemacht.
Kennen wir ja schon, ja.
Ich rechne nicht mit 3 Punkten. Ich bin mit einem 1-1, gehe ich mit einem guten Gefühl im Bauch aus dem Spiel raus.
Ja, ich sehe es ähnlich, aber sage nicht die 0 steht, sondern die 2 steht und 2-2.
Ja, ich tippe irgendwie auch auf ein 1-1. Also ich denke nicht, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Das, also so ganz abschenken wird Schalke das Spiel nicht. Wer weiß, vielleicht passiert morgen noch viel und dann fallen dann enorm viele Leute aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber an sich würde ich sagen, mit 1 Punkt fahren wir nach Hause. Das ist eine ganz akzeptable Geschichte. Dann hätten wir schon 24 auf dem Konto. Könnte sich auch keiner beschweren.
Definitiv.
Ja. Ja, sonst in der Woche hat sich ja noch ein bisschen was getan. Irgendwie langsam fängt ja schon wieder die fast Transferperiode an. Ne?
Also, ja, ja. Ich wollte eben schon den Schwung rüberbringen, da du so offenherzig bist, auch einem Jones eine neue Chance zu geben. freust ja. du dich doch jetzt sicherlich über die potenzielle Rückkehr von Marco Rus?
Nee, du, also das sind Dinge, da würde ich mich nie drüber freuen, weil ein Jones hat so ein bisschen, hat gewisse Qualitäten. Die gehen mir bei der Rückkehr von einem Rust doch eher ab. Also ich muss halt sagen, ganz ehrlich, der Typ, der ist weggegangen von der Eintracht. Der Abgang war vollkommen astrein. Also da gibt's eigentlich nichts zu sagen. Der hat jetzt nicht lange rumlaviert. Der hat uns 3 Millionen gebracht, das ist ordentlich. Aber er hat gesagt, er hat bei der Eintracht keine Konkurrenz gehabt und war deswegen nicht komplett austrainiert. Super, jetzt hat er mal Konkurrenz bei Wolfsburg und jetzt schafft er, jetzt kommt er nicht auf den grünen Zweig und schafft es noch nicht mal zum Greenkeeper dort. Ja, tut mir leid. Aber dann hat er bei mir, bei der Eintracht auch nichts verloren. Gerade bei der Mannschaft, auch gerade bei der Abwehr. Das hört sich jetzt blöd an. Ich schimpfe oft über die Eintracht-Abwehr. Aber seien wir doch mal ehrlich. Sowohl ein Anderson als auch ein Zambrano sind technisch dem Menschen meilenweit voraus. Da brauche ich doch so einen komischen Russland.
Also das Ding, was mich halt dabei so ein bisschen verwundert, ist halt der Punkt, den du eben angesprochen hast, dass er halt weggeht und sagt, da war keine Konkurrenz, ich wusste, dass ich spiele. Hier weiß er, dass er in der ersten Mannschaft nicht spielt. Er kriegt die Chance, in der zweiten ein bisschen Spielpraxis zu schaffen. Und er hat es ja wohl tatsächlich fertig gebracht, sich in der zweiten Mannschaft, in der 4. Liga spielen sie, glaube ich, sich da einen Bankplatz zu ergattern. Also noch nicht mal da hat er sich durchsetzen können. Also dem geht ja jegliche Motivation ab. Und jetzt auch diese ganzen Statements von Berater und auch von ihm selbst mit, ich möchte da weg. Also was will der denn? Da wollte er unbedingt weg, da wird's ein bisschen schwieriger, da hat er dann auch keinen Bock mehr. Jetzt glaubt er, da hat er bei der Eintracht die großen Chancen, der Stammspieler zu werden und kann da wieder der Hero sein. Also nee, also ein bisschen Kampfgeist und ein bisschen Ehrgeiz muss halt irgendwo schon mal da sein und das muss von ihm kommen und da kann ihm kein Trainer oder sonst irgendwer helfen, das hast du oder das hast du nicht und er scheint es nicht mehr zu haben.
Gerade wenn du überlegst, dass jetzt auch ein neuer Trainer bei Wolfsburg da ist, ist es ja nicht so, als wären die Fronten komplett verhärtet, ein Magath hätte ihn verbannt und so weiter und so fort. Hallo, neuer Trainer da, Lorenz Günther-Köstner, der gibt jedem eine Chance, wenn du dich genügend reinhängst und vielleicht auch Potenzial mitbringst, dann läuft die Sache, dann hast du deine Chance. Aber genau das ist doch, was Russ abgeht, wenn du schon beim neuen Trainer keine Chance bekommst. Tut mir leid, dann zeigt das auch, dass das Selbstverständnis eines Profifußballers nur in ungenügendem Maße da ist.
Nee, vor allen Dingen, also du hast einen Trainerwechsel da und was macht er, anstatt sich da nochmal reinzuhängen und zu sagen, okay, neuer Trainer, neues Glück, ich kann mich jetzt nochmal anbieten, nee, da gebe ich Interviews mit, ich will hier unbedingt weg. Wo ist denn da die Überlegung?
Also ich habe mal mein Statement dazu die Woche über auch schon gemacht und sag Marco Rus, nein, danke. Weil ich fand damals auch einfach, als er gegangen ist, ist jetzt nicht ganz so blitzsauber, weil er ja auch in der Saison, wo wir abgestiegen sind, im Zweifel in der heißen Abstiegsphase ja auch schon mit dem Wechsel kokettiert hat und irgendwie, da ging es ja auch schon hin und her und da war er ja auch schon irgendwie nicht mehr so 100, so ähnlich wie ein Ochs, auch nicht mehr so 100%ig mental bei der Sache. Und das nehme ich ihm schon irgendwie ein Stück weit übel, plus einfach die Nummer wirklich damals mit Skibbe, das war einfach sowas von mega peinlich, wie er dann im Nachgang irgendwie danach getreten hat, dass ich halt wirklich sage, hey, mach halt, was du willst, aber biete dich bitte nicht bei der Eintracht an.
Ja. Das wäre auch ganz ehrlich, wäre auch ein falsches Zeichen für die Spieler momentan bei der Eintracht.
Ja, weißt du? Weil, und was du auch nicht vergessen darfst, es ist halt so ein Spieler, ich sag mal, der alten Eintracht, ja. Also so diese alte Eintracht mit Stinkstiefel-Eintracht, mit Amanatidis, mit irgendwie Gekas, Zavelas und wem wir da alles so durchgeschleift haben. Sicherlich auch ein Ochs und ein Rust, die da nicht so ganz unschuldig an der Kiste waren, ja, so gerade in Zusammenhang mit der Skibbe-Nummer. Finde ich es einfach das falsche Zeichen. Also da hast du dann so die ganzen, in Anführungszeichen, ordentlichen Jungs, wo es immer so schön heißt, das ist irgendwie ein ordentlicher Kerl und das ist eine tolle Truppe. Und dann holst du dir irgendwie so einen Vogel rein, der ja auch nicht für, keine Ahnung, ein Butterbrot spielt, sondern der dann auch einer der Topverdiener wird und kann eigentlich, also ich kann es mir nicht erklären, wie das funktionieren soll.
Ja, zumal dann auch der Transfer in der Winterpause stattfindet. Ne? Also da ist ja mit Sicherheit, also bei mir zumindest, bei dem einen oder anderen vielleicht nochmal der Gedanke an ich sage jetzt mal bewusst damals. Also wir hatten auch zur Winterpause 26 Punkte, heute haben wir 23. Und dann holst du dir halt einen der Truppe zurück, die es damals vermasselt haben. Also alle anderen, wie ein Schwegler oder ein Köhler oder ein Meier, die damals zwar auch schon dabei waren, auch ein Jung, die haben daraus gelernt und die sind gestärkt aus der Situation wieder rausgegangen.
Genau, die sind nämlich geblieben. Aber
der Jung, der Russ hat keine Entwicklung seitdem genommen.
Richtig. Nur eine negative, dass er nämlich bei anderen Vereinen nicht gespielt hat.
Nahtlos so weitergemacht.
Genauso auch wie ein Ochs, der ja bei Wolfsburg nicht glücklich geworden ist und jetzt bei Hoffenheim einen Bankwärmerplatz hat. Das ist ja auch wunderbar. Das freut mich vielleicht auch für ihn, keine Ahnung. Aber das sind auch Spiele, die haben die Entwicklung nicht mitgemacht. Die sind, wie du, Alex, hundertprozentig. Ein Schmägler ist abgestiegen mit der Eintracht, hat gesagt, er geht jetzt diesen Weg. Auch der hat auch Angebote gehabt, der hätte nicht bleiben müssen. Aber das hat für ihn, war das eine gute Entwicklung. Du merkst auch, der Schwegler kommt oft bei unserem Podcast nicht vor, aber hat auch eine Rolle innerhalb der Mannschaft, die unglaublich wichtig ist. Auch eine technische Versiertheit, gepaart mit einer spielerischen Brillanz momentan und einer Konstanz, die er in den Jahren zuvor noch nie gezeigt hat. Und das ist eine Sache, die natürlich auch daraus hervorgeht. Du steigst auf, aber du hast auch eine Mannschaft, wo es läuft. Und das ist eine Entwicklung, die freut mich für Schwegler. Die zeigt aber auch, dass es manchmal richtig ist, dass du im Verein einfach da bleibst. Und ein Russ, der ist weggegangen. Das war alles okay. Wir haben 3 Millionen für einen Russ. Tut mir leid, ich würde keine 300.000 für den Idioten bezahlen. Ja? Also, was sollen wir mit so einem Chaoten? Da gibt es ganz andere Spieler, die ich lieber bei der Eintracht hätte.
Wenn wir schon bei dem Thema andere Spieler sind, ein anderer Name, der jetzt ja seit heute, glaube ich, oder gestern hier noch so rumbaumelt, ist der Kollege Tosun.
Ja, aber lass uns doch erstmal auf, wenn ich jetzt gerade, aber wenn wir schon bei Innenverteidiger sind.
Du willst den Weg gehen, okay.
Genau, ja, nur wir rollen das Feld von hinten auf. Ah. Jan Kirchhoff. Das ist zum Beispiel genau der Gegensatz. Das ist nämlich genau der Gegensatz zu Russ, weil Kirchhoff spielt andauernd bei der U21 deutsche Nationalmannschaft, kennt also die Spieler Rode, kennt Spieler Jung, die sind ja auch, die haben auch noch irgendwelche Connections, was weiß ich, kennt auch einen Trapp, also der kennt sogar das defensive Geflecht von der Eintracht. Spielt momentan beim Mainz zwar regelmäßig, wird aber oft eingewechselt, hat diesen absoluten Stammplatz, den in der letzten Saison hatte, ein bisschen verloren, aber das ist ein Spieler, der kommt aus Frankfurt, der war bei der Eintracht, der hat Potenzial, der könnte sich gut in dieses Geflecht einfügen. Das wäre ein Typ, wenn ich sagen würde, wollen wir einen Innenverteidiger kaufen, kauft den. Hm.
Absolut. Und der also hat tatsächlich... der hat tatsächlich auch von der Spielanlage das, wo ich sage, das bringt uns nochmal weiter. Der ist technisch stark, der ist irgendwie knapp 2 Meter groß, glaube ich. Also ja. Irgendwie auch frei nach Otto Rehagel, Größe kannst du nicht trainieren. Also da haben wir einfach wirklich jemanden, der für die Größe so ein zweiter Mertesacker in die Richtung geht, vom Potenzial her. Absolutes Positivbeispiel und ich kann echt nur hoffen, dass irgendwie Marco Rust genommen wird, um da zu pokern oder sonst was. Aber wenn du die Chance hast, einen Kirchhoff an Land zu ziehen, absolut sofort machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den, wenn er sich nur halbwegs entwickelt und der verletzungsfrei, dass du den in ein paar Jahren für ein paar Millionen verkaufen kannst, ist relativ hoch. Also von daher ist es auch rein vom Investment her ein sinnvoller Transfer.
Ja, wir müssen halt nur sehen und da wird es halt problematisch, wie Marc eben mir gerade geschrieben hat, der wäre nach der Saison ablösefrei, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Das ist dann so eine Sache. gibt halt große Konkurrenz. Ne? Jesus, du hast in der Vorbesprechung kurz schon gesagt, da gibt es italienische Mannschaften, die bei ihm angefragt haben. Letzte Saison weiß ich, als die letzte Saison gut bei ihm lief, da war auch Dortmund potenziell mal dran eigentlich an ihm, weil Kirchhoff kennt ja auch Klopp und so weiter und so fort, das ist auch so eine Geschichte. Da ist die Konkurrenz natürlich groß, aber wenn wir so eine Saison einigermaßen weiterspielen, warum sollten wir uns nicht einfach mal in dieses Transfergebaren eigentlich mal einmischen?
Ja, vor allen Dingen unsere Chancen. Wir haben ja noch ganz andere Argumente in die Waagschale zu werfen. Ja. Er ist ja jetzt auch ein Spieler, der ist noch sehr jung. Der steht in seiner Entwicklung am Anfang. Der ist natürlich auch bei einem Verein besser aufgehoben, wo er noch nicht die ganzen zusätzlichen Probleme hat, die so ein Transfer ins Ausland mit sich bringt. Er kann hier zu Hause bleiben. Er ist bei seiner Familie. Er ist in seinem sozialen Umfeld weiter eingebunden. Und wenn die Eintracht tatsächlich es schaffen sollte, auch das Ziel Europa auszugeben und den Weg nach vorne so weiter gehen wird, die Mannschaft ist attraktiv, da hat doch im Moment jeder junge Spieler Bock mitzumachen. Das ist doch im Moment, wenn du jung bist und halbwegs talentiert bist, dann willst du doch in so einer Mannschaft 100-mal lieber spielen, wie mit 21 den Schritt ins Ausland zu gehen und in einer Mannschaft, die jetzt nicht so diesen Jugendjubel-Trubel-Heiterkeit-Flair hat. Ja. Und das sind halt im Moment Argumente, über die können wir kommen. Das ist der Trumpf, den wir haben. Ums Geld werden wir nicht mitbieten können.
Nee, das auf keinen Fall. Aber man darf halt auch, wie gesagt, nicht vernachlässigen. Man muss überlegen, die U21 hat in den letzten Jahren wieder einen steigenden Stellenwert bekommen. Ja, das merkt man, dass auch Löw misst eine gewisse Bedeutung zu. Auch in Fußball-Deutschland erfährt die U21 wieder eine neue Popularität. Und das ist auch so eine Sache, ich glaube 2013 sind dann wieder, ist es, für was haben die Jungs sich qualifiziert? War es jetzt Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Nee, Weltmeisterschaft gibt's nicht, oder? U21? Europameisterschaft, wisst ihr Bescheid?
Europameisterschaft müsste das, glaube
ja,
ich, sein.
Ja, ich glaube Europameisterschaft. Ja, und das ist doch auch wieder eine Sache. Und dann hast du.
War das ein Freundschaftsspiel, was wir gegen Argentinien gesehen haben?
Wir haben gegen Argentinien ein Freundschaftsspiel gesehen, wo sie 6-1 die Argentinier weggefegt haben. Ja, genau. Ja, ja. Aber ich will nur sagen, dann hast du. Du kennst deine Leute und das ist ja potenziell auch gut. Das wird ja auch den DFB gut finden, wenn du halt mit Trapp, mit Jung, mit Rode, vielleicht Kirchhoff dann 4 Spieler bei einem Verein hast, ja, die sich schon kennen und die auch schon über gewisses Potenzial dann verfügen, einfach mal weiterzuspielen. Ne? Ist halt auch, könnte auch ein Argument mit sein, das ist natürlich jetzt untergeordnet, aber darf man auch nicht vernachlässigen. Für mich spricht vieles dafür, dass Kirchhoff zur Eintracht wechselt. Problem ist, wir können daran leider wenig machen.
So, jetzt das Tosun-Thema.
Also Wahnsinnsüberleitung.
Ich dachte, ich warte mal einen Moment und frage dann mal vorsichtig nach.
Ja, gut, wenn wir schon bei jungen Spielern sind. Ja.
Passt ja in der Richtung dann eher. Ich glaube, das wäre ein Rückkehrer, mit dem wir uns eher anfreunden könnten. Also ich zumindest. Und ich glaube, du, Marvin, auch.
Ja, sowieso. Ich meine, ich habe ja schon in tristen Zweitliga-Zeiten schon mal über Tosun gesprochen oder davor und danach, als wir abgestiegen sind. Ja, Tosun hat sich ja mittlerweile einigermaßen stabilisiert in der Türkei, ohne jetzt die ganz vielen Tore zu schießen. Aber ganz ehrlich, alles ist besser als der Sturm, den wir momentan haben. Auch wenn Matmur seine Sache ordentlich macht, das muss man mir ganz klar unterstreichen. Er ist für mich wesentlich vitaler für das Spiel und agiert auch wesentlich glücklicher, trotz der Tatsache, dass er keine Tore schießt, als ein Ocean, der letztens, als er jetzt gegen Augsburg reinkam, seine auffälligste Szene war, dass er eine gelbe Karte oder einen Foul auf jeden Fall gemacht hat. Gelbe Karte hat er, glaube ich, nicht bekommen. Das war, glaube ich, das einzig Auffällige, was ich von Ocean gesehen habe. Also wir haben Nachholbedarf in der Offensive. Und ein Tosun, der ja bekanntermaßen immer noch sein Herz an Frankfurt verloren hat, und das ist jetzt auch so eine Geschichte, das glaube ich auch. Ja, das ist jetzt keine reine Marketingkiste, wie zum Beispiel hier beim Russ oder so. Cenk Tosun ist Stammspieler bei seinem Verein, bei Gaziantepspor. Der muss nicht so einen Quatsch erzählen. Ja, der hat auch Angebote. Sein Vertrag läuft auch, glaube ich, 2014 aus. Da gibt es auch schon potenzielle Angebote von türkischen Clubs, die Istanbuler Clubs von den Großen, die ihn eigentlich haben wollen. Ist ja immer noch ein junger Spieler. Aber für mich wäre das zum Beispiel ein Typ, der wird gut in dieses Geflecht reinpassen, was wir momentan haben. Wäre ein guter junger deutscher immer noch deutscher oder deutsch-türkischer Nationalspieler.
Ja, auf jeden Fall, der passt halt 1-1 Beuteschema, ne? Und ich meine, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, Stürmer, in Deutschland gibt's kaum so einen klassischen Mittelstürmer noch, der auch von unten nachkommt. Ich habe einen Cenk Tosun da schon völlig aus dem Radar verloren. Und als DFR heute gebracht hat, also das ist halt, in dem Moment war es halt sowas von auf der Hand liegend und klar, das wäre tatsächlich ein Transfer, den könnte man mal ins Auge fassen.
Ja, also gerade auch wenn du sagst, es gibt ja eh kaum Stürmer, das ist genau der Punkt. Ich meine, okay, Tosun hat jetzt ein U21-Länderspiel für die Türkei gemacht. Heißt aber immer noch nichts. Wir wissen ja, wie das ist. U21 kannst du immer, glaube ich, noch wechseln. Oder ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal zurückwechseln kann, keine Ahnung. Aber ich jetzt auch im Hinblick, wie gesagt, auch auf die EM in Israel für die U21, keine Ahnung, ob er dann wieder zurückswitchen kann. Ich glaube, das geht sogar, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber es sind halt alle so Dinge. Aber wir sind junger Spieler, ein deutsch-türkischer Spieler. Und Stürmer gibt's halt kaum. Es gibt kaum gute deutsche Stürmer, die wirklich diesen Drang nach vorne haben. Das ist alles, wieder verlagert sich mittlerweile ja alles auf die Außen und so weiter und so fort. Und aufgrund des Stürmermangels haben wir ja mittlerweile schon die wie nennt man die spanische Neun oder wie ist das, Jesus?
Die falsche Neun.
Falsche Neun, ja. Genau, die ja mittlerweile schon installiert wurde und jetzt auch gerade beim letzten Test von Löw, grausam langweiliges Spiel war das übrigens, ja, dieses 0-0, wurde ja jetzt auch schon getestet, würde ich mal sagen, ohne Erfolg. Du merkst, wir haben bis auf Kevin Volland, der mir immer wieder positiv auffällt bei Hoffenheim, oder vielleicht Petersen mit Abstrichen, der mittlerweile auch eine ganz gute Partie, ich glaube auch schon 4 Saisontore bei Werder gemacht hat, aber sonst fehlen dir die richtigen Stürmer, ne?
Vielleicht wäre das Einzige, was bei Tosun natürlich irgendwie eine Herausforderung ist, ich habe gerade geschaut, der hat theoretisch einen Markt von roundabout 3 Millionen. Das heißt, wenn du irgendwie rauf und runter rechnest, unter 1,5 bis 2 Millionen wirst du ihn wahrscheinlich erstmal nicht mehr zurückkriegen. Das ist natürlich dann schon mal erst eine Ansage, die du wahrscheinlich, wenn du es nicht schaffst, die üblichen Verdächtigen wie Friend und wen auch immer loszuwerden, dann wirst du den wahrscheinlich nicht stemmen können.
Ey, das ist halt das Problem. Und außerdem wird es ja halt auch tierischen Bobbes beißen, dass du 500.000 Euro für ihn bekommen hast. 5 Millionen zurück. Das ist halt auch richtig, du kommst dir vor wie der letzte Idiot eigentlich, ne?
Ah ja, aber im Zweifel, wenn du an den Jungen glaubst und wenn du denkst, dass der sich noch entwickeln kann, dann würde ich sagen, kann sich's ja wieder lohnen, weil dann, wenn er jetzt einschlägt wie eine Bombe und ist dann in 2 Jahren irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen wert, auch okay.
Ja. Naja gut, also ich meine, das sind 500.000, die wir dann in den Sand gesetzt hätten oder ein bisschen mehr. Guck dir Dortmund an, wie viele Millionen sie mit Reus in den Sand gesetzt haben und guck dir an, was sie davon haben. Also kann halt auch gut gehen. Kann man sich halt mal für ein paar Millionen in Bobbes beißen.
Ja, oder man kann Kayo holen und dann sich für 3,5 bzw. 3,8 in Bobbes beißen. Geht auch.
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber natürlich, wenn du jetzt Reus ansprichst, das Outspiel, das hat jetzt nichts mit der Eintracht zu tun, muss ich aber immer wieder mit meiner Begeisterung zum Ausdruck bringen. Also Reus ist ein Wahnsinn-Fußballer. Seht ihr genauso, ne?
Möchte ich nicht kommentieren, Spieler anderer Vereine.
Okay, nee, dann. Persona non grata im Podcast.
Nee, okay. Nee, das nicht, aber einfach, was interessiert mich das Elend von Dortmund? Also, wenn er für uns spielen würde, wäre es cool, aber ansonsten
ist ja
wohl sein.
Gibt ja auch den einen oder anderen ehemaligen Spieler, den ich momentan eigentlich eher in der Zeilgalerie oder so sehe, anstatt auf dem Spielfeld, zum Beispiel den Michael Fink, der ist ja schon längere Zeit vertragslos und vereinslos, hat ein Angebot beim RSC Alltag gehabt, da wollte er nicht hin, weil es steuerlich sich nicht gelohnt hätte für ihn. Aber jetzt wechselt der ja vielleicht zum ersten FC, trainiert er dort mit. Auch so ein Spieler, von dem er eigentlich gedacht hat, das mal ein bisschen weiter.
Marvin, irgendwie ist dein Mikro, glaube ich, gerade ein wenig verdeckt. Warum denn?
Hört ihr mich nicht mehr?
Doch, jetzt wieder.
Okay, habt ihr gar nichts gehört, was ich gesagt habe?
Ja, aber es war sowieso nichts Wichtiges, glaube ich.
Kommt gleich rüber. Ey.
Ja, Entschuldigung, nach dem Namen Fink habe ich abgeschaltet.
Na gut, okay. Ja, dann macht mal weiter hier.
Ja, du bist gut mit Mach mal weiter, die Liste ist leer, also meine zumindest. Große sonstige Transfergerüchte gab es die Woche nicht.
Ist ja noch ein bisschen hin.
Ich wollte gerade sagen, ist noch ein bisschen früh.
Ja, aber auch das, was wir jetzt so besprochen haben, also ich meine, Kirchhoff ist ein Thema für Sommerpause, Russ wollen wir im Winter nicht haben, Tosun ist auch kein Thema für den Winter, ist, wenn überhaupt, ein Thema für den Sommer.
Wenn die finanzielle Situation klar ist, das ist ja immer noch so die Frage, wobei ich da schon glaube, dass Hübner durchaus in der Lage ist, da noch ein bisschen was zu machen, aber ich auch auf der anderen Seite daran glaube, dass Bruchhagen da auch an seiner Aussage festhalten wird, dass da nicht weitere große Verpflichtungen kommen werden und man sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen wird. Also das ist momentan so ein bisschen ein schwieriges Feld.
Hört ihr mich jetzt eigentlich wieder normal?
Wenn du jetzt was sagst, ja.
Das ist gut. Weil bei all diesen Positiven, was wir natürlich momentan bei der Eintracht haben, wenn wir auf unsere zweite Mannschaft gucken, da gibt es ja schon momentan große Probleme. Ne? Das ist jetzt nur noch mal so einen kleinen Punkt, den ich jetzt noch mal kurz einwerfen wollte. Also da muss ich in der nächsten Zeit vielleicht spätestens im Winter schon das eine oder andere tun. Ne? Sonst steigen die nämlich ab.
Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Also obwohl sie auch immer ein bisschen Schützenhilfe bekommen von der ersten Mannschaft mit Kittel, Jagba und so, da geht gar nichts.
Also ist ja auch die letzten Partien wieder verloren. Sie hat den letzten Tabellenplatz mit 11 Punkten. Problem ist halt, dass ab Platz 14 theoretisch die Mannschaften absteigen können. Das sind momentan 8 Punkte Entfernung. Da muss ich noch einiges tun. Ne? Vielleicht wird sich da was tun. Aber es ist natürlich eine heftige Aufgabe für Alex Schur, der seine erste, ja, mehr oder weniger, ja, Erwachsenenstation, ne? Auch wenn es die U23 ist. Davor hat er ja die U-Mannschaften trainiert. 19 und so weiter und so fort, oder A-Jugend von der Eintracht. Wird interessant sein zu sehen, ob er den Karren umkehren kann.
Also auf jeden Fall eine harte Aufgabe. Also da jetzt nochmal Schwung reinzubringen, ist halt auch die Frage, was der Verein da jetzt nochmal an Mitteln bereitstellt, um da nochmal nachzulegen, weil es kann mit Sicherheit nicht in unserem Interesse sein, dass unsere U23 eine Liga tiefer spielt.
Ja,
also das schadet auch der A-Mannschaft.
Ich weiß nicht, Jesus kann sich noch daran erinnern, wir haben doch den Erik Wille, das ist auch ein Junioren oder ja, ein Spieler von der Eintracht, der auch bei der zweiten Mannschaft der Eintracht spielt. Er hat auch gemeint, ne, es ist halt das Problem, es wird halt auch gibt wenig finanzielle Ressourcen, gerade für die zweite Mannschaft. Da ist es halt auch schwierig, dann die Klasse zu halten. Ne? Meistens kann ich noch daran erinnern, dass wir ihn gesehen haben.
Selbstverständlich kann ich mich daran erinnern. Wie könnte ich das vergessen?
Ich weiß nicht, vielleicht wäre das in dem einen oder anderen Wodka verschüttet gegangen oder so. Hätte ja sein können, ne? Aber ich finde es gut, dass du eine gute Auffassungsgabe noch hast. Nun ja, müssen wir mal sehen. Aber es ist natürlich eine taffe Angelegenheit. Aber Alex Schur kann das packen. Und irgendwie. So, und jetzt habe ich irgendwie gerade ein Krachen gehört. Leben noch alle?
Ja, die Leitung ist noch da.
Ja, dann sind wir eigentlich, glaube ich, fertig, oder? Wie sieht's aus?
Ich denke doch. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann nächste Woche so terminlich unterbekommen, weil eigentlich ist ja Dienstag unser Aufnahmetag, aber Dienstag ist ja dann das Mainz-Spiel. Da werden wir wohl mal ein wenig schieben müssen.
Ja, das wird tough. Vor allen Dingen, also 3 Spiele in 7 Tagen wird mit Sicherheit keine 3 Podcasts geben.
Nee, das denke ich eben auch. Also da können sich die geneigten Hörer schon mal drauf einstellen, dass wir da ein bisschen umplanen müssen, zumal ja auch Düsseldorf von uns mit einem Auswärtsbesuch beglückt wird. Da müssen wir dann auch noch gucken, wie wir das dann irgendwie unterkriegen. Also ich denke, einen kriegen wir nächste Woche irgendwie unter. Müssen wir noch gucken, ob das dann tendenziell eher Anfang der Woche oder tendenziell eher Ende der Woche ist. Aber das geben wir dann frühzeitig über alle Kanäle bekannt, die uns zur Verfügung stehen, nicht wahr?
Jawohl, ja.
Jawohl, ja. Ja, dann machen wir den Sack für die Woche zu. Wir wünschen eine schöne Restwoche. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende und auf mindestens einen Punkt in Schalke. Bis dahin, macht's gut.